Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Ja, am Samstagmittag, da habe ich eine Nachricht bekommen. Folgender Text: Um den VfL Wolfsburg steht es richtig schlecht, wenn in so einer Phase nicht mal der Asmus sich meldet. Der Absender war Lars Vollmering, aka Lenny Nero vom Wölferadio. Und wenn man so einen Hilferuf bekommt, wenn so jemand mit Redebedarf sich an einen wendet, dann melde ich mich natürlich sofort und lade ihn auch ein hier in den Fever Pitch Podcast. Lars, herzlich willkommen zur Gesprächstherapie.
Ja, moin. Danke für die Einladung. War gar nicht meine Absicht. Eigentlich wollte ich dissen und ein bisschen stänkern in die Richtung, weil ihr meldet euch ja immer nur, wenn es echt extrem gut läuft oder halt überhaupt gar nicht in dem Sinne. Und richtig schlecht steht es um den VfL aus meiner Sicht immer, wenn überhaupt nicht mal mehr, wenn es schlecht läuft, meldet. Ja, so ungefähr. Deswegen wollte ich das mal nachvollzogen haben.
Aber wir fühlen uns ein bisschen zuständig dafür, dass es wieder so schlecht läuft, weil wir haben tatsächlich das letzte Mal gesprochen, als es wirklich gut lief, als der VfL auf Kurs Champions League lag und danach ging es ja ein bisschen südwärts. Wir haben das Gleiche mit Mainz erlebt. Wir hatten einfach ein schlechtes Gewissen. Wir haben uns nicht getraut. Dass vielleicht der Fever-Pitch-Fluch auf Wolfsburg lastet.
Ja, gut. Das liegt natürlich auch an den Machern vielleicht, dass da ein Fluch drauf liegt. Aber anyway. Ja, ich meine, was soll ich sagen? Also wir haben uns natürlich alle ein bisschen was anderes vorgestellt. Ich glaube auch die Mannschaft, die Vereinsführung, zumindest das, was auch in den ganzen Gesprächen, auch in den Analysen, die ja eigentlich erst nach der Saison, also erst nach dem nächsten Spieltag, weil wir haben ja noch eins, eigentlich passieren soll. Das ging jetzt dann doch alles ein bisschen schneller. Und ja, dass hier in Wolfsburg keiner zufrieden ist, dann am Ende mit der guten Ausgangslage dann irgendwie unter ferner Liefen auf Platz 12, nach vorne geht nichts, nach hinten geht nichts, da irgendwie einzulaufen, das ist natürlich schon sehr enttäuschend.
Wobei man ja schon sagen muss, wieder mal, ne? Wieder Platz 12, jetzt nur mickrige 40 Punkte, zum vierten Mal in Folge eben das Ziel Europa nicht geschafft, zuletzt 9 Spiele in Folge. Ja, ohne Sieg, schlechteste Heimbilanz der Bundesliga-Geschichte. Man kann das ja alles dann nochmal aufzählen und dann eben diese Trainerentlassung. Vor diesem Hintergrund als Wolfsburg-Fan, wie blickst du denn jetzt auf den 34. Spieltag? So nach dem Motto, endlich vorbei oder kann ja, ja nur besser werden?
Also, es ist die berühmte goldene Ananas, ja, die es noch zu erzielen geht. Also ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch einen Platz gut machen können oder ich glaube auch einen verlieren können wir glaube ich auch nicht mehr, weil Union das deutlich schlechtere Torverhältnis hat, selbst wenn wir verlieren und die gewinnen. Also das ist eher so ein bisschen in die Richtung schade auch zu sehen, weil der letzte Spieltag wird traditionell, auch das darf man im Zusammenhang mit VfL Wolfsburg vielleicht mal sagen, auch zelebriert, indem wir da mit Sonderzügen und so weiter alles anrücken. Das wird ein großer Partyzug auch geben. Also wir werden da auch fanmäßig, wie schon öfter auswärts in dieser Saison, gut vertreten sein dann auch. Und dieser Spirit, dieser Geist, der wird halt so ein bisschen durch die sportliche Leistung konterkariert. Und das ist natürlich dann schade, wenn du da hinfährst. Und außer Spesen nichts gewesen, hast ein bisschen nett Bierchen getrunken und so weiter, aber ob da unten dann noch 3 Punkte eingefahren werden oder nicht, das ist relativ Wumpe. Ja, und am Ende versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen, aber ich glaube, die meisten sind schon froh, inklusive Mannschaft und Verein insgesamt, dass es dann auch rum ist.
Und dann geht's an die Ursachenforschung. Woran hattet ihr Lehen, würde der Kölner so ungefähr sagen. Du hast ja lange auch in Köln gearbeitet. Ja, der Kicker hatte am Montag geschrieben, auf dem Friedhof herrscht Ratlosigkeit. Ja, Friedhof in Anspielung auf die Worte von Ex-Trainer Ralf Hasenhüttl. Aber wie groß ist die Ratlosigkeit in und um Wolfsburg herum?
Naja, das ist natürlich die Ratlosigkeit natürlich in erster Linie auch dann mal mit dem Ex-Trainer verknüpft. Das muss man mal ganz klar so sagen, weil was er nicht geschafft hat, und das haben wir im Wölferadio auch direkt nach der Entlassung auch mal wirklich en Detail mal detailliert, woran hat es denn jetzt hier gelegen? Und wenn du als sportlicher Übungsleiter, drittbeste Vorrunde oder Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt hat und auch zu verantworten hat, dann hinterher so einen Einbruch miterlebt, dass sämtliche Maßnahmen, die dann auch nicht, gegriffen haben von den, vom Matchplan, von der Effektivität, am Ende dann auch vielleicht ein Stück weit auch von der Leistungsbereitschaft und du auch keinen Plan B hattest, weil du von den Gegnern, die du in der Hinrunde alle noch, geschlagen hast oder durch deine Effektivität dann auch entsprechend bespielen konntest, erfolgreich bespielen konntest, die haben dich in der Rückrunde entschlüsselt und dann hattest du keinen Plan B. Und das sehe ich natürlich schon ganz klar beim Trainer, dass es nicht immer nur lang auf Amura gehen kann. Und dann rückt mal einer nach oder eben nicht. Und dann wären wir vielleicht gefährlich vorne. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz klares Trainerthema. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wie immer hier in Wolfsburg auch die, ich sag mal, die Fragestellung, wenn du in 9 Jahren 10 Trainer hast oder umgekehrt, dann kannst du natürlich nicht immer nur am Trainer liegen, das muss man auch ganz klar sagen. Und das sind dann halt sozusagen Strukturen auch drumherum und vielleicht auch im Umfeld, die man auch mal hinterfragen muss, warum und weshalb kann dieser Verein die hervorragenden infrastrukturellen Bedingungen und Voraussetzungen einfach nicht nutzen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das ist so ein Dauerthema in Wolfsburg und auch so ein bisschen bei mir, weil ich mir das ein Stück weit nicht erklären kann. Und da geht es nur mit aus meiner Sicht auch ein bisschen radikaleren Reformen.
Es sollte ja eigentlich Reformen geben. Peter Christiansen, der neue Geschäftsführer, hatte ja eigentlich angekündigt, dass er da eine neue Kultur reinbringen will und dass er ja den Verein im Grunde umkrempeln will, um ihn wieder in Richtung Europa zu schieben. Das hat jetzt im ersten Jahr überhaupt nicht geklappt. Inwieweit siehst du ihn da jetzt auch ja mitschuld daran, dass eben das alles so dann auch nach unten gegangen ist? Das Sportliche kommt natürlich dazu, aber wenn du sagst, das Umfeld muss sich auch hinterfragen, dann ist er ja in erster Linie gefordert.
Ja, also Peter Christiansen ist natürlich angekommen, musste sich auch erstmal tatsächlich ein umfangreiches Bild machen. Also im Grunde reden wir ja von der Zug fuhr ja. Ja. Und wenn du einen Zug im Fahren umbaust, kannst du dir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Ist ja so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Was ich so ein bisschen in die Richtung sagen würde, wo sein Anteil auch liegt. Also er hat ja quasi diese Saisonziele mit ausgegeben. Er hat ja gesagt, hat sich ja kein Fan meistens hingestellt und gesagt, wir wollen nächstes Jahr Europa spielen oder sonstiges, sondern er hat ja ganz klar gesagt, wir wollen offensiv attraktiven Fußball spielen, wir wollen ins internationale Geschäft, das ist die Zielsetzung, und wir wollen hier Euphorie entfachen. Wir wollen eine Durchlässigkeit erzielen von den Jugendmannschaften in den Profibereich, und wir wollen die Frauen, die zu den Besten der Welt, hat er damals, glaube ich, auch gesagt, genau in diese Sphären auch wieder zurückführen oder auch erhalten. So, jetzt kannst du gucken, wenn du diese Ziele ausgibst, hast du die eigentlich erreicht? Und welchen Anteil hast du da dran, in dem Fall, wenn man sie nicht erreicht, in dem Sinne? Ich würde sagen, bei Peter Christiansen braucht es noch ein Stückchen weit, um diese Reform, die er auch sieht, und den Reformbedarf, den er auch sieht, noch weiter voranzutreiben. Ich glaube, es sind einfach zu viele Baustellen auch im ersten Jahr gewesen, zumal man auch bedenken muss, vieles von dem, was ja am Ende auch ja hervorgefunden hat, hat er ja gar nicht zu verantworten gehabt. Das heißt, der Kader wurde ja größtenteils von Shinzi Lords und Hasenhüttl geplant, bevor er überhaupt da war. Ja, das war ja die unsägliche Geschichte zum Ende der Saison, wo ja einmal auch die Vereinsführung und der Aufsichtsrat da so halb zerlegt haben, im Sinne von, da wurde dann erstmal kräftig ausgetauscht. Und das sind halt Punkte, die wo man auch erstmal umgehen muss, sozusagen. Weil du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Du kommst da hin und sagst, ist ja schön, dass ihr das alles gemacht habt, aber ich bin jetzt hier der Chef und ich mache jetzt mal ganz anders. Ja? Oder aber ich gebe der Sache eine Chance, und wir lassen das mal so laufen und ich greife höchstens noch sporadisch mit zu, oder wir gucken mal, wie wir das dann noch weiter treiben können. Und genau das ist ja passiert. Und die Hinrunde hat ja, auch wenn die meisten Spiele oder sehr viele Spiele auch nicht zwingend gut gewesen sind, zumindest erstmal ergebnistechnisch keinen Anlass gegeben zu sagen, wir müssen hier radikal gegensteuern. So, und man hat ja auch versucht, das war wirklich auch das, was ich wahrgenommen habe, über den Saisonverlauf hinaus oder auch über das Saisonende hinaus, mit Ralf Hasenhüttl dann zu einem vernünftigen Ende zu kommen. Die Auftritte, gerade in der jüngeren Vergangenheit, haben dann halt zu einem anderen Ergebnis geführt. Aber das würde ich nicht zwingend jetzt nach dem ersten Jahr dem Geschäftsführer Sport ankreiden. Jetzt ist aber auch klar, wenn der neue Trainer kommt, wenn er sich seinen Trainer dann auch aussuchen darf und auch den vollen Zugriff hat auch auf die Kaderplanung, die ja schon in vollem Gange ist, dann muss man sich natürlich auch an so Zielen, die man selber ausgibt, messen lassen.
Wobei man natürlich schon sagen muss, medial wird ihm vorgeworfen, in der Personalie Hasenhüttl so ein bisschen Eiertanz gemacht zu haben. Er und Shinzi Lords sich nicht wirklich klar positioniert zu haben, sondern dass sie eher das Ganze so ein bisschen, ja, wir gucken mal, und etwas entschlusslos gewirkt haben und dann diese Entscheidung eben 2 Spieltage vor Saisonende getroffen haben, wo man sich dann auch fragt, muss das sein?
Ja, genau. Aber genau diese Frage werden sie sich auch gestellt haben in dem Sinne. Und auch ja der Aufsichtsrat, der ja stark auch von VW geprägt ist, weil sie natürlich wissen, dass das nicht das beste Außenbild abgibt. Jetzt könnte man sagen, insgesamt passt sowas natürlich dann auch noch zur sportlichen Leistung, wenn du dann auch hinterher, ich sag mal, dann so eine Personalie in der Form kommunizierst. Ich habe spaßeshalber gesagt, nicht mal das haben wir richtig gemacht, weil irgendwie Sonntagabend um 22 Uhr noch was das rauszuhauen, ja, da denkst du schon, okay, was ist das denn? Und dann kommen die Kölner noch eine halbe Stunde später und schmeißen da einmal quasi, drehen alles auf links. Also nicht mal da hast du die, oder können wir auch sagen, zum Glück nicht mal die Aufmerksamkeit gekriegt in dem Sinne. Also daran ist natürlich Kritik auch insgesamt berechtigt und viele auch im Umfeld haben das auch in der Form nicht verstanden. Es ist auch erklärt worden, also da hat es auch Runden gegeben mit Fanvertretern, warum man das jetzt auch nochmal gemacht hat. Am Ende, ja, die Entscheidung ist folgerichtig, der Zeitpunkt ein bisschen unglücklich merkwürdig gewesen.
Eben in einer Phase, wo es dann auch tatsächlich sportlich um nicht mehr viel ging. Aber die Personalie Patrick Hasenhüttl als Co-Trainer, der Sohn des Trainers, inwieweit hat der tatsächlich eine Mitschuld an der Entlassung? Hat seine Rolle, seine möglicherweise zu große Rolle dazu beigetragen, dass eben auch ja intern diese Schwierigkeiten kamen und Mannschaft und Trainer dann eben auch nicht mehr so richtig zusammenkamen?
Ja, also man hat sich da etwas reserviert gezeigt. Also kann auch nur das, was so ein bisschen kolportiert worden ist und auch medial dann auch eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube auf der einen Seite, und das ist ja so auch das, was berichtet worden ist, dass er da, wie hieß es, glaube ich, mit Geltungsbedürfnis und sehr, sehr hohem Selbstbewusstsein da aufgetreten ist, was dann Teilen der Mannschaft, da muss man auch immer fragen, wer sind denn Teile der Mannschaft? Sind das die, die nicht spielen? Sind das die, die immer spielen? Sind das die Leistungsträger? So, da nicht gut oder sauer aufgestoßen ist, sagen wir es mal so. Selbst wenn es so wäre, frage ich mich dann auch, musst du dann deswegen schlechter Fußball spielen? Ja, das Binnenklima insgesamt wurde grundsätzlich gelobt. Also die Mannschaft ist auch nicht auseinandergefallen. Ich erinnere daran Spiele wie gegen Leipzig zu Hause, dass sie nach 46 Minuten 3-0 hinten gelegen. Ja, so. Und trotzdem hat die Mannschaft sich dann nicht abschießen lassen, sondern noch sogar eine Aufholjagd gestartet oder auch nach der roten Karte gegen Arnold, gegen Freiburg, glaube ich, war es. Da ist man ja auch, hat man auch, ich sag mal, zumindest das gemacht, was man auch erwarten kann. Und hat man dagegen gehalten. Und das macht eine Truppe nicht, in der es insgesamt nicht stimmt, sagen wir es mal so. Deswegen will ich das jetzt mit dem Sohn des Trainers oder des Ex-Trainers da nicht zu hoch hängen in dem Zusammenhang und ist für mich auch keine, wäre auch ein billiges Alibi, da die Leistungsbereitschaft und die abgerufenen Leistungen tatsächlich dann auch ja unter diesem Stern dann zu sehen oder positiver zu bewerten. Naja, er hatte da keine Wahl, weil der Trainer so doof war. Das ist mir ein bisschen einfach, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zumal er ja auch nicht der erste Trainer ist, du hast es vorhin schon gesagt, der in den letzten Jahren gehen musste, 10 in 10 Jahren, der Ersatztorwart hat es, glaube ich, gesagt, wir verbrennen zu viele Trainer, das ist auch ein Versagen der Mannschaft. Also
ja, nicht nur das, Janik Gerhardt hat gesagt, die Mannschaft ist gescheitert, der Verein ist gescheitert, das sind ja schon drastische Worte und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu früher und das ist auch das, warum Ralf Hasenhüttl, glaube ich, über einen längeren Zeitraum auch viel Kredit hatte bei den Fans, der hatte halt auch schonungslos angesprochen. Ja, also ich konnte viele Sachen von ihm nicht nachvollziehen, insbesondere die Friedhofsäußerung, die uns natürlich jetzt auch ewig nachhängen wird und die auch leider nicht den Tatsachen entspricht. Also das stimmt einfach so nicht und das ist auch nicht in Ordnung. So von jemandem, der dann neu, er war ja glaube ich nach dem ersten Saisonspiel, da hat er glaube ich insgesamt 4 Spiele gemacht für den VfL Wolfsburg, so ein Urteil in dem Zusammenhang abzugeben, das ist halt aus meiner Sicht sogar vereinsschädigend gewesen. So. Und da habe ich schon gedacht, oh, wenn das in diese Richtung weiterläuft, na dann Prost Mahlzeit. Und ich glaube aber auch, dass es wichtig war oder auch wichtig ist, sich da ein Stück weit auch ehrlich zu machen, wie man immer so schön sagt, und die Sachen, die gut laufen, fortzuführen. Und da gibt es einige, die wir auch aus dieser Saison mitnehmen können, auch nachweislich mitnehmen können. Das muss passieren, aber wir müssen natürlich auch das Negative auch mal, ich sag mal, jetzt nicht nur schonungslos analysieren und dann gucken wir uns alle an und sagen, ja gut, bleibt trotzdem alles so, wie es ist, sondern auch da mal die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Was nimmst du denn Positives mit?
Das Positive, und das war auch am vergangenen Freitag vor dem letzten Heimspiel nochmal Thema, da gab es eine größere Fanversammlung, zu der auch die Ultras eingeladen hatten. Da gibt es ja immer so den Kodex, was da besprochen wird, das bleibt auch da in dem Sinne, deswegen will ich da auch gar nicht vorgreifen, aber oder gar nicht gegen verstoßen. Aber was auf alle Fälle sehr positiv bewertet worden ist, ist, dass trotz der mangelnden sportlichen Leistung wir zum Beispiel so viele Auswärtsfahrer hatten wie noch nie. Ja, also das ist trotzdem sind wir bei ganz vielen Anlässen, was das Fansein und den Support angeht, echt gut gewesen, ja, muss man so sagen. Und das lässt sich auch an Zahlen letztendlich auch belegen. Und das ist erstaunlich, weil normalerweise hast du ja, wenn es sportlich nicht läuft, dann hast du auch den Zuspruch nicht. Und jetzt gilt es natürlich auch, sowas auszubauen. Da sind auch eigene Arbeitskreise geschaffen worden und so weiter, um da das weiter voranzutreiben, auch in Zusammenarbeit mit dem Verein. Also das Gemeinschaftsgefühl, Verein und Fans, das ist tatsächlich eher noch gewachsen ein Stück weit. Und das finde ich sehr, sehr positiv, gerade auch nach so einer Saison.
Überträgt sich aber nicht direkt aufs Feld, weil gerade bei Heimspielen performt der VfL Wolfsburg ja doch recht mager.
Ja, das ist halt immer so ein bisschen so eine Henne-Ei-Diskussion, ne? Also auch die Spieler und die Mannschaft, Maximilian Arnold hat gesagt, wir müssen in Vorleistung gehen, ne? Und die Fans auf der Tribüne sind halt aufgerufen, vielleicht nicht schon nach dem zweiten Fehlpass zu pfeifen, so ungefähr. Das ist eine Symbiose. Klar, du kannst natürlich auch sagen, du haust da stimmungsmäßig immer so einen raus, dass die Truppe da automatisch getragen wird. So funktioniert es leider nicht, ja, und in Wolfsburg schon mal gar nicht. Ja, das muss man, so ehrlich muss man da letztendlich auch sein. Aber dass da gar nichts stattfinden würde, das stimmt nicht. Und ich sage dann aber auch immer, wo soll es denn auch herkommen? Also wenn du drei Heimsiege, glaube ich, holst in der Saison, ja, wo soll denn da zu Hause, Stichwort Zielvorgabe, da auch eine Euphorie auch entstehen? Weil muss ja auch ein bisschen was anbieten oder auch ein bisschen, wo du dich auch dran hochziehen kannst, auch als Fans. Aber ich möchte eine Szene auch nochmal beschreiben von dem besagten Spiel gegen Leipzig. Da fällt das 0-3 und musste den Tag mal nicht fürs Wölferradio ran und habe in der Nordkurve, war in der Nordkurve bei uns in der Fankurve und habe dann mal nach links und rechts geguckt und gesagt, oh, jetzt wird es interessant. Jetzt ist das 3-0 gefallen. Wie reagieren wir jetzt da drauf? So. Und normalerweise erwartet man da ein massives Pfeifkonzert in dem Sinne. Nee, da kam als erstes, steht auf, wenn ihr Wölfe seid. Also auch das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Und für Wolfsburger Verhältnisse auch nicht, obwohl es das sein sollte. Aber auch da gibt es einen Lernprozess, auch in der Fanszene insgesamt, dass wir da nur eine Chance haben, wenn wir alle gemeinsam zu unserem Verein stehen und auch da sensibel auf gewisse Situationen reagieren und die Mannschaft im Zweifel in so einer Situation nicht auch noch fertig machen.
Das hast du gesagt, eben hochziehen. Also die Fans, beziehungsweise die Spieler einmal an der Begeisterung der Fans, aber auf dem Platz müssen die Spieler ja auch jemanden haben, an dem sie sich hochziehen können. Das ist
Korrekt,
ja auch
ja.
was aus der Mannschaft dann auch kritisiert wurde. Es fehlen die Alpha-Tiere im Team.
Ja.
Ist da bei der Teamzusammenstellung was falsch gelaufen oder hat man sich von manchen Spielern mehr versprochen, als sie tatsächlich in der Hinsicht liefern können?
Naja, ich meine, das liegt ja so ein bisschen auf der Hand. Also du hast die Ursache, 10 Trainer. Oder habe ich ja vorhin auch gesagt, 10 Trainer in 10 Jahren, 9 Trainer in 10 Jahren, mir auch scheißegal, auf jeden Fall viel zu viele. So, das gilt ja auch, ich will nicht sagen, in abgeschwächter Form für die Geschäftsführer. Ja, so nach dem Motto. Und das ist so ein Ur-Wolfsburger Problem und da muss man tatsächlich auch mal ran, dass man genau diese mangelnde Kontinuität, die ich so ein bisschen auch als Ursache allen Übels da ausgemacht habe, dass man das mal abstellt, so nach dem Motto. Und wenn du siehst, ich meine, klar, du hast jetzt einen Kader gehabt, da haben aber noch 10 Spieler gefehlt. Ja, da sind ja die ganzen Leihspieler noch quasi unterwegs. Ja, und das liegt natürlich daran, da kommt Trainer X, der hat Vorstellung so und so, dann kommt Geschäftsführer Y, der macht das so und dann kommt dann wird der Trainer nach einem Jahr oder nach anderthalb wieder rausgetan und dann kommt der nächste, dann wieder die nächste Vorstellung und dann im Zweifel konkurrieren die beiden Vorstellungen vom Fußball auch noch und dann hast du halt einen aufgeblähten Kader, der dann dazu führt, dass du halt auch ja, auf dem Platz ja, keine Kontinuität und am Ende auch dann nicht die Leistung bringst, logischerweise. Und wenn das dann noch so, ich sag mal, Verletzungspech mit dazu kommt, ich nenne jetzt mal vor allen Dingen Lovro Mayer, ja, der als klarer Spielgestalter auch angedacht war, eine schwere Verletzung gehabt, fast die ganze Saison ausgefallen. Wenn dann so einer dann noch wegbricht, dann kommt das auch noch mit dazu. Was ich ausdrücklich ausschließen möchte in so einer Begründung, Ralf Hasenhüttl hat gesagt, da habe ich das nächste Mal in den Kopf geschüttelt, so vor wegen der Abgang oder die Abgabe von Riedle Baku. Wäre ursächlich gewesen, dass in der Rückrunde dann ein Einbruch erfolgt ist. Da muss ich mir echt an den Kopf fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das an einem Spieler, der nicht zwingend da immer auch zu den Besten auf dem Platz gehört hat, ja, sich aber auch immer auch gewähnt hat, als wäre er einer der Topstars so ungefähr, und der ja auch dann am Ende weg wollte. Und wenn beim Auslaufen Vertrag, wenn du die Möglichkeit hast, dann noch mal ein bisschen Ablöse rauszuschlagen, wenn er abgeben musstest, kann ich mich hinterher nicht als Trainer hinstellen und sagen, ja, aber wenn der da geblieben wäre, dann hätten wir eine bessere Rückrunde gespielt. Also das ist ein bisschen arm, finde ich auch, ein bisschen wenig.
Aber sind die Alpha-Tiere beim VfL Wolfsburg? Maxi Arnold fällt mir da ein. Und ansonsten, wen würdest du da zuzählen? Oder wer wäre jemand, den man da eigentlich zuzählen müsste, auch wenn sie es vielleicht nicht zeigen?
Ja, auch diese Führungsspieler-Diskussion, die ist ja auch, wird ja auch immer bemüht, wenn es nicht läuft, ne, so ungefähr. Jetzt hast du ja natürlich den ewigen Maximilian Arnold schon angesprochen. Da geht auch nichts anderes, ist auch eine feste Größe. Du brauchst den auch alleine schon als Identifikationsspieler. So, Jannik Gehr hat versucht, da auch immer mehr auch in die Rolle auch mit reinzugehen, eben weil er auch schon so lange da ist. Das kommt ja auch noch mit dazu. Die sind ja alle auch noch gar nicht so lange da. Ja, oder viele sind ja auch gar nicht so lange da. Du hast den dritten Torwart gerade aufgezählt, das ist der Spieler, der am drittlängsten da ist, nach Arnold und Gerhard. Ja, also das sagt schon auch schon eine Menge aus. Das heißt, wenn du jetzt nicht so, ich sag mal, wie es jetzt Leverkusen gemacht hat, du verpflichtest Granit Xhaka, der von sich aus schon den Anspruch hat, da als Führungsspieler auf den Platz zu laufen, ja, so ungefähr, wenn du das nicht machst, sondern quasi auch, und das war ja über lange Jahre jetzt dann auch das Motto, jung und entwicklungsfähig. Ja klar, jung und entwicklungsfähig heißt aber auch im ersten Sinne keine Alpha-Tiere oder Führungsspieler, sondern die müssen sich dahin entwickeln. Ich persönlich sehe so ihn vom Typ her, Kamil Grabara eigentlich auch, aber der ist ja auch noch relativ frisch da, jetzt die erste Saison gespielt, aber vom Typ her könnte der das, glaube ich. Ja, und dann wird es tatsächlich auch schon dünne. Ich glaube, Dennis Wawro könnte da auch reingehen. Jetzt weiß ich nicht, was er für ein Standing oder für ein Auftreten innerhalb der Mannschaft hat, aber auf dem Platz ist er auch einer derjenigen gewesen, der da im Zweifel ordentlich dazwischen gefegt ist, wenn was nicht gepasst hat. Ja, auf der anderen Seite auch unkonstant in den Leistungen, auch die ein oder andere Niederlage mit verschuldet. Ja, also das ist ein Leistungsträger, der, ja, sagt er auch schon, und ein Alpha-Tier in dem Zusammenhang, sagt er auch schon der Name, der leitet dann auch von der Leistung her seinen Anspruch ab. Und da hat die Mannschaft insbesondere in der Rückrunde auf allen Positionen nahezu zu wünschen übrig gelassen.
Dass Hasenhüttl den Mannschaftsrat abgeschafft hat, ist das was, was du kritisierst im Nachhinein? Ist das was, was so eine Hierarchie in der Mannschaft dann auch zerstört oder eben gar nicht zu entwickeln lässt?
Ja, kann ich schlecht beurteilen. Am Ende kann man sowas natürlich immer auch heranziehen als Negativpunkt. Ich glaube, also sagen wir mal so, kurz vor Weihnachten hat kein Schwein darüber gesprochen, ob wir einen Mannschaftsrat haben oder nicht. Ja, da lief es nämlich gut. Ja, also ich glaube, eine Hierarchie bildet sich vor allen Dingen daraus, nicht ob du da im Mannschaftsrat drin sitzt, sondern was du auf dem Feld dafür Leistung bringst. Und deswegen, das wäre mir auch ein bisschen zu kurz gesprungen.
Vor Weihnachten hat auch keiner über einen neuen Trainer gesprochen. Müssen wir jetzt natürlich nochmal drüber reden. Da wird ja jetzt einer gesucht. Bevor Hasenhüttl ging, waren es Glasner, Van Bommel, Kofeld, Kovac. Das sind jetzt alles Trainer, die unterschiedliche Ansätze haben, die sich zum Teil sehr, sehr groß unterscheiden. In welche Richtung soll es denn gehen? Was ist denn der Spielstil, der Christiansen jetzt vorschwebt? Und was wäre ein Trainer, der vielleicht zu Christiansens Idee passen könnte?
Tja, ganz schön viele W-Fragen, ne? Ja, habe ich natürlich auch keine Antwort drauf. Ich könnte jetzt sagen, ist mir fast schon egal. Ja. Aber auf alle Fälle, und das, die Namen, die du aufgezählt hast, das ist aus meiner Sicht schon die Antwort. Es sind Namen. So, ich glaube, wir erinnern daran, Glasner hatte keinen Namen. Der kam irgendwie von Linz oder was? Ja, oder wo der herkam. Den kannte kein Schwein, haben sich auch alle gefragt, warum holen sie denn den? Aus der österreichischen Liga da? Was soll das denn? So, und am Ende war ja auch am Anfang massivst umstritten, war ja auch schon quasi rausgeschrieben oder auch medial schon entlassen nach einer gewissen Zeit. Der hatte auch unwahrscheinlich Anlaufschwierigkeiten. Am Ende hat es aber funktioniert, weil er einen ganz klaren Plan hatte, wie gespielt werden soll. Und er hatte auch das passende Personal dann letztendlich dazu. Und das ist für mich der Schlüssel. Also ich glaube, wir brauchen jemanden, der hier sein möchte als allererstes. Der das nicht, also ein Kovac und ein Hasenhüttl, hatte ich nie den Eindruck, als ob die großartig Bock hätten, in Wolfsburg zu arbeiten, sondern die haben das gesehen, als wenn ich hier gute Arbeit abliefere, dann kann ich wieder in die Premier League oder sonst wohin gehen. Ja, so. Und das ist für mich ein weiteres Problem, dass wenn du darauf guckst, wir verpflichten jetzt einen Namen und nicht einen, der sich einen Namen machen möchte, ja, dann hat Wolfsburg aus meiner Sicht immer ein Problem gehabt oder auch in den letzten Jahren ein Problem gehabt. Mir wäre halt lieb, das geht in eine andere Richtung. Und dann ist ja das immer, Geschäftsführer Sport hat es ja vorgegeben, also Hasenhüttl hat man auf Umschaltfußball gesetzt, und aggressives Pressing, wobei da auch nicht mehr viel zu sehen gewesen ist in den letzten Spielen. Also geht es darum, dass da jemand kommt, der auch einen Plan mit Ball hat. und nach vorne spielen lassen möchte und nicht. Und das wird die herausragende Leistung aus meiner Sicht sein. Wenn du Sechster werden willst, was ja so ein bisschen so die Zielvorgabe ist, musst du 12 Mannschaften ja hinter dir lassen, rein Adam Riese technisch. Ja. So, und wenn du und diese 12 Mannschaften werden dir nicht den Gefallen tun, was mit dem Ball anzufangen in der Regel, sondern das sind die, die du halt bespielen musst. So. Ja. Und das wird interessant sein, wenn du sagst, wir möchten Ballbesitzfußball, da musst du gegen diese kleineren Mannschaften da die Lösung finden, weil sonst wirst du nicht Sechster mindestens.
Wenn wir ein paar Namen einfach dann trotzdem mal durchgehen und wenn du sagst, müssen wir machen. Ich brauche eine Überschrift.
Ach du, ja mach ruhig, kann ich dir eh nichts zu sagen.
Nein, aber Jakob Nestrup zum Beispiel vom FC Kopenhagen, ein Mann, der mit Christiansen schon zusammengearbeitet hat, der sich auch in Dänemark zumindest schon Namen gemacht hat, der aber sicherlich irgendwann den nächsten Schritt gehen würde. Für den wäre natürlich Wolfsburg so eine Möglichkeit, auch zwar als Sprungbrett, aber doch eben so, dass er sagt, hier muss ich natürlich dann auch erstmal liefern, bevor mich irgendjemand anders überhaupt auf dem Zettel hat. Also jemand, der da was aufbauen will. Wäre das ein Mann, wo du sagst, könnte was werden? Oder ist das jetzt schon wieder problematisch, weil denen vielleicht Sprachkenntnisse nicht so vorhanden, dass er da auch was bewirken kann?
Gut, also in der Kabine wird ja mitunter auch sehr häufig Englisch gesprochen. Mhm. Ja, also ist jetzt nicht so das Problem. Der Name ist natürlich so ein bisschen zwangsläufig, weil Christiansen ihn kennt. Das ist der Ex-Verein. Wir haben ja schon da öfter auch. Lustigerweise gab es den Kontakt schon vorher. Also der Kontakt zu Nestrup hat auch bei vorherigen Trainersuchen schon mal eine Rolle gespielt in Wolfsburg. Aber das liegt natürlich so ein bisschen nahe. Da gibt es offensichtlich ein Vertrauensverhältnis. Man hat da schon erfolgreich zusammengearbeitet. Und wir haben ja auch aus Kopenhagen schon den einen oder anderen Spieler geholt, was auch vollkommen okay ist. Dass dann der Eindruck entsteht, da wird auf alle Fälle erstmal ins dänische Regal gegriffen. Das ist ein bisschen Folklore aus meiner Sicht, weil am Ende ist mir egal, welche Nationalität davor steht. Das gilt natürlich auch für den Trainer in dem Sinne. Und ja, also das wäre zumindest eine Personalie, die unter das Raster fällt. Da möchte sich jemand auch in so einer Liga wie der Bundesliga mal einen Namen machen. Ja, deswegen finde ich nicht unspannend. Zum Spielstil kann ich wenig sagen, aber das könnte eine Möglichkeit sein. Aber ob es dann tatsächlich klappt, ich bin da eher unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sandro Wagner ist auch ein Name, der natürlich über allem schwebt und bei allen Vereinen gerade gehandelt wird, weil der sich nun wirklich als Erstligatrainer beweisen will, auch einen Namen machen will. Und der vielleicht vom Typ her jemand wäre, der da ja, auch diese Mannschaft mitreißen könnte.
Ja, aber da bin ich eher, also da gibt es auch eine Vorgeschichte, wo er sich in der Vergangenheit auch mal nicht so positiv über Wolfsburg geäußert hat, als Spieler noch des FC Bayern. Deswegen würde ich das sehr, sehr kritisch sehen. Da hast du auch wieder genau diesen Punkt. Da nimmt sich dann, und so wie er auch seine Karriere gestaltet hat, da nimmt sich natürlich jemand als Typ schon sehr, sehr wichtig. Ja, hat natürlich dann auch die mediale Aufmerksamkeit und das wird sich sehr, sehr viel dann auch auf ihn fokussieren. Ja, und was wir nicht in Wolfsburg brauchen, sind irgendwelche Selbstdarsteller auf der Trainerbank oder auch auf dem Platz. Max Kruse ist ja auch so ein Beispiel. Mhm. Und in diese Kategorie würde ich auch eine Personalie wie Sandro Wagner da reinzählen, dass da jemand größer ist als der Verein oder im Zweifel, egal wo der trainiert, der würde dann die Aufmerksamkeit kriegen. Ich glaube, in Wolfsburg bräuchten wir was anderes.
Ihr kriegt ja momentan, ist zumindest der Plan, im Sommer einen Philosophiearchitekten, Kuhn Starm. Was erwartest du von so einer Personalie?
Na, ist gut, dass sowas mal überhaupt mal angedacht wird. Das gehört auch zu den Reformen, die ich eingangs erwähnt habe, die man mal angehen sollte, nämlich auch die Frage, was wollen wir eigentlich als Verein für den Fußball spielen? Ja, also was ist denn die Vereinsphilosophie so ungefähr? Die hat man in der Vergangenheit nicht häufig spüren können, leider. So, und deswegen halt auch diese vielen Wechsel und dann auch diese aufgeblähten Kader und am Ende halt der ausbleibende Erfolg. So. Am Ende muss es, und glaube ich, auch darauf hinauslaufen, zusammen, pass mal auf, wir haben jetzt eine Philosophie, die der VfL Wolfsburg meinetwegen, wie es andere Vereine seit Jahren erfolgreich vorleben, nach dem Motto von der ersten bis zur Jugendmannschaft, bis zur F-Jugend oder so, wollen wir so Fußball spielen. So. Diese Festlegung ist aus meiner Sicht beim VfL Wolfsburg überfällig, ja, und diese ständigen Wechsel von zu, das ist auch Gift gewesen und deswegen finde ich das gut, dass man sich damit auch beschäftigt, ich sag mal jetzt die Philosophie auch zu planen oder auch vernünftig anzugehen. Ist mir fast schon egal, welche Philosophie, ja, aber dass es da eine geben soll, das fände ich gut.
Hauptsache irgendeine Philosophie. Eine Philosophie ist natürlich dann auch mit Neuzugängen sicherlich verbunden. Ist für die denn eigentlich genug Geld da? Hat VW noch die Kohle, die sie da reinbuttern können? Oder ist ja, das alles schwierig?
Volkswagen hat sich ganz klar committed, auch zum Engagement der 100%igen, bei der 100%igen Tochter VfL Wolfsburg. Da ist jetzt nichts mir bekannt, dass man sagt, da streichen wir jetzt aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Wäre auch fatal aus meiner Sicht, weil ich glaube auch Volkswagen weiß ganz gut insgesamt, was man am VfL Wolfsburg letztendlich hat. Natürlich ist es bei ausbleibendem sportlichen Erfolg, und ich sage immer spannenderweise, weiß ich was für Platz 6 bezahlen, aber Platz 12 kriegen, das ist nicht gut. Ja, gerade bei einem Wirtschaftsunternehmen, da kann man auch rechnen. Ja, in dem Sinne. Und umso wichtiger ist es auch, dass da Volkswagen auch sehr deutlich immer darauf hinweist, in Richtung Verein, das ist hier kein Selbstläufer, so ungefähr, sondern da muss man auch ein bisschen was für tun. Gleichzeitig natürlich die Bestrebung, sich da noch ein bisschen breiter aufzustellen. Das ist natürlich auch der Wunsch, aber klar, ohne die Unterstützung von Volkswagen, die jetzt aus meiner Sicht nicht zur Disposition steht, geht in Wolfsburg wenig. Das gilt aber nicht nur für den Fußball.
Also Geld ist da, um dann eben auch im Sommer ein bisschen was zu machen.
Das ist immer die Frage, wie viel. Ne? Also das,
ja gut,
das
relativ, ist Frage, aber im Moment ist Stand jetzt Platz 5 im Gehaltsranking. Also
genau. Also das ist halt auch mal der Punkt, keine Ahnung, wie viel du dann auch mal loseisen musst. Stichwort, was will denn der Trainer, was braucht der Trainer denn letztendlich auch? Ne? Und da wird halt geguckt, in welches Regal schaut man da oder welches Regal greift man da. Gleichzeitig gibt man ja auch einige Großverdiener, wie jetzt Kevin Behrens, ja auch ab, ja, so nach dem Motto. Das heißt, auch da gibt es ja wieder Freiräume und Spielräume. Es werden ja noch weitere Spieler, sind ja auch weitere Spieler schon abgegeben worden. Ist dann die Frage, wer auch von den Leistungsträgern, Jonas Wind steht ja immer noch so ein bisschen in Rede, ja, zu sagen, er verlässt den Verein, da kommt ja auch wieder ein bisschen was in die Kasse. Also dass die Zeiten, das muss man auch ganz klar sagen, wo einfach Geld wild zum Fenster rausgeschmissen wurde und gar keiner drauf geguckt hat, die sind echt lange vorbei. Die sind schon seit Amtsantritt von Schmadtke, glaube ich, 2018 sind die vorbei. Ja, das wird nicht mehr so gehandhabt in Wolfsburg. Und das ist auch gut so. Und diesen Weg wird man auch weitergehen. Das heißt, diese wirtschaftliche und sportliche Leistung mehr übereinzubringen, das ist weiterhin das Ziel.
Wie siehst du es bei Wind? Geht er wirklich oder würdest du ihn vielleicht sogar behalten? Weil er hatte ja Phasen, wo es lief, aber dann eben auch Phasen, wo es überhaupt nicht mehr lief.
Ja, also Jonas Wind ist eine interessante Personalie. Er hat halt nicht zu Hasenhüttl gepasst, muss man leider so sagen. Also Hasenhüttl hat von seinen Stürmern vorne einen anderen Anspruch. Also der will, hat er meistens dann auf Amura oder Thiago Thomas gesetzt. Das heißt, die schnellen Jungs, ja, in dem Sinne, die dann vorne gegengegangen sind. Und Jonas Wind ist nicht der klassische Anläufer. Das Problem ist, oder sagen wir mal, die Stärken liegen, wenn du den anspielst, dann ist der unwahrscheinlich schwer vom Ball zu trennen. Und der ist halt auch ein Knipser. Ja, wenn der die Bälle vernünftig bekommt, und das war halt insbesondere in der Rückrunde viel zu wenig der Fall, ja, und hat dann auch wahrscheinlich das Vertrauen des Trainers nicht so gespürt, so nach dem Motto, wo soll er denn jetzt spielen? In welchem System auch letztendlich? Jetzt haben wir so verkappte 10 gespielt, ja, auch, ne? Dann, wie findet sich das zusammen mit Lovro Meier? Weil unter Hasenhüttl hätten die beiden niemals zusammengespielt in einer Mannschaft, glaube ich, weil beide nicht ihre Stärken im schnellen Anlaufen sozusagen haben. Ich glaube, das wird sehr viel davon abhängen, auch welcher Trainer wird denn da jetzt verpflichtet und welche Perspektive bietet man dem Spieler auch. Wenn die nicht positiv ist aus seiner Sicht, dann wird, glaube ich, Jonas Wind uns auch verlassen.
Deine Perspektive, wenn wir uns in einem Jahr sprechen und du wieder schreibst und sagst, man meldet sich
nicht. Euch ja nicht.
Oder vielleicht gerade doch. Seid ihr dann zu schlecht? Seid ihr dann zu gut? Was erwartest du in einem Jahr vom VfL Wolfsburg?
Ja, erwarten. Ich erwarte erstmal gar nichts. Da fährt man am besten, weil das ist nämlich so der Punkt. Man ist jedes Jahr angetreten, also dieses Jahr, da müsste aber, also da nominell und was war da und ach, das lässt sich da gut an. Und am Ende hast du immer Bauchlandung dahingelegt und denkst dir so, oh, zum Glück ist vorbei. Dieses Jahr halt ohne die Abstiegsschmerzen, die wir lange Zeit, die Jahre davor letztendlich auch hatten. Oder die Abstiegsgefahrschmerzen sind ja, abgestiegen sind wir ja zum Glück nicht. Aber das sind halt alles so Punkte, lass das jetzt mal auf uns zukommen. Wir haben genug Themen auch abseits des Platzes, also wo man sich jetzt auch als Fan da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen kann und sollte. ich glaube, die sportliche Führung ist, hat dann jetzt auch oder wird sich den Plan entsprechend auch machen, damit es besser läuft als in den Jahren davor. Und ich glaube auch nicht, dass man großartig die Ziele korrigiert. Aber vielleicht sollte man auch mal ohne ein Ziel in die Saison gehen, bevor man es immer wieder regelmäßig verpasst.
Mal gucken, wie sich der Verein dann positioniert und wie er es dann nach außen trägt. Aber auf jeden Fall ist mal wieder hier bei FIFA Pitch über den VfL Wolfsburg gesprochen worden. Wir haben die Einschätzung von Lars Vollmering gehört, von Lenny Nero vom Wölferadio. Lars, viel Spaß am letzten Spieltag. Fährst du mit auf Auswärtstour?
Na, meine Tochter hat ein Gitarrenkonzert.
Ah, okay.
So, da hätte ich ihr das Herz gebrochen, wenn ich da nicht mitgegangen wäre. So, sonst hätte ich euch jetzt auch kommentiert das Spiel. So übernehmen die Kollegen das aus Gladbach. Ich glaube, man kann es verschmerzen.
Ich denke auch, es geht ja auch um nichts mehr und das Konzert der Tochter ist mit Sicherheit, ich sag mal so, wenn man das mit den Leistungen der Mannschaft vergleicht, mit Sicherheit besser.
Ja, das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gehört, was da vorgespielt werden soll, aber ich gehe davon aus, dass das passt und dass auch, wie gesagt, am Ende vielleicht noch ein versöhnlicher Abschluss bei rauskommt. Für Gladbach geht es ja auch nicht um nichts mehr. Das ist ein prädestiniertes 5-5 oder so. Fänd ich gut, dass dann auch die Fans noch ein bisschen was erleben und das fände ich gut und da wünsche ich allen natürlich auch viel Spaß, die es nach Gladbach schaffen.
Da schließen wir uns an von FIFA Pitch. Lars, vielen Dank.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.